Hallo, guten Morgen oder guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen Neudenken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in dieser Folge beschäftigt uns die Frage, ob Quoten in der Kreislaufwirtschaft, von denen wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, überhaupt das übergreifende Ziel des Schutzes von Mensch und Umwelt unterstützen oder ob sie für alle Beteiligten nur mehr Arbeit und Aufwand machen. Ja, die Frage nach dem besten Einsatz von Quoten, der Anlass dafür ist ein neu erschienenes Positionspapier der Akademie der Kreislaufwirtschaft. Ja, das eben Anlass für uns war, mal genauer auf das Thema Quoten zu schauen und das einmal zu diskutieren. Ganz kurz vorweg, wer mehr zur Akademie der Kreislaufwirtschaft wissen möchte, der findet unter www.dgaw.de direkt oben im Reiter in der Menüleiste auch einen Link direkt zur Akademie der Kreislaufwirtschaft. Natürlich ist der Link auch in den Shownotes hinterlegt, ebenso wie das Positionspapier, über das wir gleich sprechen werden. Und wo Sie gerade schon in den Shownotes sind, Podcast auch gerne bewerten und abonnieren. Ja, grundsätzlich zu den Quoten. Quoten sollen ja vor allem ein Lenkungsinstrument sein. Ich habe aber manchmal das Gefühl, wenn man über Quoten spricht, dass man es sich damit ein bisschen einfach macht. So nach dem Motto, ja, komm, wir vergeben eine Quote und dann ist die Kontrolle auch schon wieder erledigt. Aber ganz so einfach ist es dann eben doch nicht. Und vor allem aus der Praxis hört man öfters Stimmen, die den Aufwand, aber auch den Nutzen von Quoten bemängeln. Ja, da wir uns aber auch nicht einfach auf unser Bauchgefühl verlassen wollen, haben wir als Gast in dieser Folge Herrn Professor Dr. Peter Hense eingeladen, der sich mit der Akademie der Kreislaufwirtschaft dem Thema Quoten wissenschaftlich angenommen hat. Ja, erstmal hallo Herr Professor Hense, freut mich, dass Sie im Podcast sind.
Vielen Dank für die Einladung, Freude ist ganz meinerseits.
Bevor wir jetzt aber tatsächlich auch in den Interviewteil gehen und ich meine Fragen loswerden kann, möchte ich Sie einmal ganz kurz vorstellen. Zur Akademie der Kreislaufwirtschaft vielleicht ganz kurz. Das ist ein wissenschaftlicher Beirat, der Empfehlungen zu verschiedenen Forschungsthemen und Programmen abgibt. Am 14. und 15. Februar 2023 wurde in Potsdam die erste Akademie der Kreislaufwirtschaft durchgeführt und die Akademie ist eben organisatorisch bei der DGAW angesiedelt. Jetzt ist im März 2024 das erste Positionspapier zum Thema Quoten erschienen und da ist der Herr Professor Dr. Peter Hense auch die Ansprechperson. Ja, er ist seit 2021 Professor an der Hochschule Bochum im Lehr- und Forschungsgebiet Umwelttechnik, insbesondere mit den Schwerpunkten Kreislaufwirtschaft und Ressourcenmanagement und auch Gründungsmitglied der Akademie der Kreislaufwirtschaft. Und seit dem August 2019 ist er auch geschäftsführender Gesellschafter der RSL GmbH. So, jetzt habe ich genug geredet, jetzt sind Sie mal dran. Und ich würde mal gerne direkt Bezug nehmen aufs Intro. Ich hatte ja schon gesagt, also gerade viele Unternehmen bemängeln die aktuellen Quoten und auch die damit verbundenen Forderungen als sehr aufwendig. Können Sie die Kritik nachvollziehen?
Definitiv. Auch wenn Daten und das Reporting wichtig sind, um im Grunde genommen eine Wirtschaft lenken zu können, sollte sich dieser Aufwand doch wirklich auf Minimum begrenzen. Und was auch wichtig ist, die Verwendung und der Nutzen sollte klar kommuniziert werden. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir grinsen heute wahrscheinlich sicher noch über die Verwertungsquoten von über 100% nach der Abwrackprämie 2009 oder solchen für Altglas und Altpapier. Also bei Stoffströmen wie Glas oder Papier, wo eine sehr gute Sammlung und Verwertung gegeben ist, stellt sich ehrlich gesagt die Frage, ob Quoten hier wirklich nur noch Reportingaufwand darstellen oder ob sie wirklich notwendig sind.
Ja, es ist ja, ich sag mal, das altbekannte Motto, die Quoten müssen steigen, was ja schon wie eine politische Parole ein bisschen klingt. Das macht ja wenig Sinn, gerade wenn man auf massebezogene Vorgaben guckt, ne?
Genau, und dieses immer weiter steigen, das sehen wir als Akademie als besonders kritisch an, da einfach gesagt die wissenschaftliche Grundlage fehlt. Auch werden die übergeordneten Ziele der Abfallwirtschaft, Schutz von Mensch und Umwelt, Schonung der Ressourcen, dabei weder hinterfragt, noch ganz oft auch die Auswirkungen von einer erhöhten Quote vollumfänglich vorab geprüft. Hierzu habe ich ein ganz interessantes Negativbeispiel, das zwei Forscher der TU Wien 2020 aufgezeigt haben. Zur Erreichung der Verwertungsquote von 50% der Kunststoffverpackungen in Österreich. Das ist ja für 2025 in der EU gefordert. Müsste auch die Rezyklatproduktion um 49, also um ungefähr 50% auch steigen. Der gute Punkt, auf diese Art und Weise würden Treibhausgasemissionen von ungefähr 80.000 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr eingespart werden. Klingt gut. Der Haken, die Zusatzkosten wären ungefähr 60 Millionen Euro pro Jahr. wer jetzt schnell mitgerechnet hat, kommt dann auf ungefähr 770 Euro pro Tonne CO2 an Vermeidungskosten. Und da muss man überlegen, trifft die Quote das Ziel? Weil ganz ehrlich, da wären selbst CCS oder Direct Air Capture Technologien günstiger, geschweige denn der Ausbau erneuerbarer.
Bevor wir jetzt mal genauer auf die verschiedenen Quoten oder verschiedenen Systeme, die es so gibt, gucken, haben Sie so das Gefühl, also Quoten sind so etwas, was man vor allem vergibt, weil es so schön einfach ist? Also das ist halt, ich finde es halt immer leicht, also gerade auch aus der Medienlandschaft, also jetzt, ich will nicht nur die Politik da in die Pflicht nehmen, ne, aber auch aus der Medienlandschaft, dass so eine Quote, die lässt sich halt einfach vergeben. Man sagt so, das ist halt der Teil, der entweder gesammelt oder wiederverwertet werden muss und dann ist das erledigt. Aber wenn man solche an, ich sag mal, Pfandsysteme denkt oder anderes, da bewegt man natürlich immer einen größeren Apparat dahinter, der auch eingerichtet werden muss. Und das hat man bei einer Quote eben nicht. Und ich habe immer halt das Gefühl, ja, dann nimmt man eine Quote und dann ist das Thema irgendwie erledigt.
Also es ist halt sehr, sehr einfach. Leider wird es halt auch als im Grunde genommen wie ein Ziel verstanden. Also solange wir die Quote erfüllen, ist immer alles gut. Wenn wir sie nicht erfüllen, fragt man sich dann auch, ja, was hat das jetzt für Konsequenzen? Beispiel Elektroaltgeräte. Da untererfüllen wir die Quote Jahr für Jahr und es wird jedes Jahr schlechter. Die Frage ist das wirklich schlecht oder warum? Mhm. Was hat das für Konsequenzen? Und da werden Quoten eben, wie gesagt, oft als Ziel verstanden, weil es so einfach ist. Wir haben einen Zahlenwert, wird erreicht. Ja, nein. Das kann sozusagen jedes Grundschulkind wahrscheinlich schnell verstehen. Mhm. Und es ist aber eigentlich nur ein Werkzeug. Und da müsste man halt eher gucken, dass es auch für diesen Zweck verwendet wird und fortlaufend angepasst.
Ja, das Werkzeug ist auch schon ein gutes Stichwort. Massebezogene Quoten sind ebenso ein Werkzeug und das sind die auch von mir angesprochenen, vor allem sehr einfachen Quoten, aber es gibt ja noch andere Arten von Quoten. Können Sie die vielleicht einmal kurz zusammenfassen?
Sehr gerne. Also die massebezogenen kennt sich ja jeder mit den Verwertungsquoten, Recyclingquoten, Sammelquoten. Das ist so das, was eben massebezogen einfach als Prozentsatz kleiner 100% immer quasi ausgegeben wird. Die zwei anderen Arten. Zum einen gibt es die materialspezifische Quote. Das ist so die jüngste Art und die findet sich jetzt erstmals in der neuen Batterieverordnung. Hierbei geht es nicht darum, wie viel Masse eines Stoffstroms in die Recyclinganlagen geht, sondern darum, welcher Anteil eines Rohstoffs, eines Materials aus diesem wiederzugewinnen ist. Am Beispiel der Batterien: bis 2027 müssen wir zum Beispiel 50% des Lithiums, bis 2031 zum Beispiel 95% des Kobalts zurückzugewinnen. Also es wird nicht über Batterien im Allgemeinen gesprochen, sondern über das Material in diesen. Die dritte Art, die es gibt, das sind Substitutions- bzw. Rezyklateinsatzquoten. Und die gehen noch einen Schritt weiter. Da sie sich nicht nur quasi auf die Recyclingwirtschaft beschränken oder nicht nur diese betreffen, sondern auch die produzierende Industrie sehr stark quasi jetzt mit ins Boot holt und ebenfalls in der Batterieverordnung umgesetzt, aber auch in der Single-Use-Plastik-Richtlinie wird diese Quote, diese Art der Quote eingesetzt und die gibt zum Beispiel an, wie viel Rezyklat nun in Neuware, also in unseren neuen Produkten einzusetzen ist.
Ich würde mal gerne, weil Sie das gerade angesprochen haben, auf die europäische Batterieverordnung zu sprechen kommen. Sie hatten ja schon gesagt, also Rückgewinnungsquoten und hatten da auch schon ein paar Zahlen genannt. Also die Forderung ab 2027, 50% des enthaltenen Lithiums zurückzugewinnen und ab 2031, 95% des enthaltenen Kobalts. Jetzt ist für mich zum Beispiel, wenn ich das lese und darüber berichtet wird, sehr schwierig einzuordnen, ob das viel oder ob das wenig ist. Also diese Rückgewinnungsraten, die ich gerade genannt habe, erscheinen mir erstmal sehr, sehr hoch. Können Sie das so ein bisschen einordnen, wo wir eigentlich aktuell gerade stehen und wie viel Weg wir da eigentlich noch vor uns haben, um auf diese Zahlen zu kommen?
Da muss ich ehrlich sein, die genauen Zahlenwerte kenne ich nicht. Und meines Wissens ist das Ganze statistisch auch sauber noch nicht erfasst. Auch wenn unsere statistischen Ämter immer zeitlich etwas hinterherhinken, muss man jetzt hier sagen, okay, wir haben einen so jungen Stoffstrom wie Lithium-Ionen-Batterien, da ist es noch wenig verwunderlich, dass im Grunde genommen noch nicht belastbare Zahlenwerte vorliegen. Bei Lithium muss man sagen, wenn wir jetzt uns die einzelnen Elemente oder Rohstoffe anschauen, Lithium wird bislang großtechnisch kaum zurückgewonnen. Kobalt, Kupfer, Blei, Nickel, das sind wertvolle Metalle mit über Jahrzehnten, teilweise Jahrhunderten oder über 100 Jahren ausgereiften Recyclingprozessen. Man könnte jetzt sagen, hier kommt es eigentlich nur noch in Anführungszeichen auf Sammlung und Aufbereitung an, dass die gut funktionieren. Trotzdem, Sie haben die 95% zum Beispiel für Nickel, Kobalt, Kupfer etc. angesprochen. Und bei 95% muss man sagen, hier schrappen wir doch wirklich sehr nah an den realen maximalen Rückgewinnungsraten der Metalle, wenn wir uns die metallurgischen Routen anschauen. Und da muss jetzt wieder sich man, also muss man sich wieder die Frage stellen, ob wirklich Nutzen und Aufwand passen oder hier doch zu stark auseinanderdriften. Weil ehrlich gesagt, 95%, ja, wie gesagt, die thermodynamischen Grenzen in der Metallurgie, die werden wir auch nicht aushebeln.
Vor allem, wenn wir über solche Raten reden, und Sie hatten ja gerade schon gesagt, also die Sammlung muss dann etabliert sein, wir brauchen die Rückgewinnung, die etabliert sein muss. Vergessen wir manchmal nicht den Punkt, dass wir in der Vorstufe eben auch die Leute brauchen, die zum Beispiel Geräte mit Batterien überhaupt erst zurückbringen? Also wird das nicht immer ein bisschen vergessen, dass viele Leute natürlich auch Altgeräte bei sich zu Hause liegen lassen und die überhaupt nicht in eine Sammlung bringen und dass wir deswegen vielleicht gar nicht auf diese Quoten kommen können?
Bei der Sammlung, ja, da ist die Schwierigkeit, da müssen wir halt die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Das heißt, da haben wir eine große Variable und es ist schwierig, die Leute davon zu überzeugen, dass sie quasi ihre alten Smartphones, Handys, Tablets oder Rechner oder ähnliches nicht zu Hause horten müssen. Vielmehr sehe ich aber gerade bei Elektroaltgeräten das Problem, dass wir statistisch teilweise nur ein Drittel im richtigen Entsorgungsweg oder Sammelweg quasi erfassen. Ein Drittel geht in falsche Entsorgungswege, zum Beispiel in den direkten Schrottbereich beispielsweise. Und ein Drittel geht eher in beispielsweise Export oder wird nicht richtig erfasst. Also da muss an sehr vielen Stellen sehr viel mehr passieren. Das kann die Bewusstseinsbildung sein, das kann die Sammelinfrastruktur sein, inklusive Pfandsystem. Es kann aber auch beispielsweise die Kontrolle grenzüberschreitender Abfallverbringungen sein, die hier verbessert werden muss.
Aber für Sie persönlich, wenn Sie das einschätzen würden, dann müsste man schon an allen Stellschrauben gleichzeitig drehen, oder?
Ja, man kann es aber auch, ich habe ja die zwei anderen Quoten neben den bekannten schon angesprochen, weil man kann im Grunde genommen das Ganze auch von hinten aufrollen, weil wir seit gefühlt zumindest Jahrzehnten versuchen, irgendwie immer die Sammlung und das alles zu verbessern. Der Zoll kommt nicht hinterher. Ja, ja. Dann versuchen wir immer quasi die Bösewichte zu finden oder die ihre Arbeit nicht vollständig durchführen, jetzt quasi gemein gesagt. Aber mit zum Beispiel einer Rezyklateinsatzquote, einer Substitutionsquote, könnten wir das ganze System von hinten aufrollen und einen gewissen Pull-Effekt durch die gesamte Kette erzeugen.
Das ist ja schon ein gutes Stichwort, auch um dann mal überzuleiten, weil das wäre auch der nächste Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte. Bei der Rezyklateinsatz- bzw. auch Substitutionsquote, wie zum Beispiel, das hatten Sie vorhin schon mal angesprochen, in der Einwegplastikrichtlinie, da sind ja Produktionsprozesse im Hintergrund direkt betroffen. Wie nah sind wir denn da überhaupt an einer Umsetzung? Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, Produktionsprozesse, Lieferketten, das muss erst alles umgestellt werden, dann weiß ich nicht, wie realistisch das ist, überhaupt, also zum Beispiel die Vorgaben bei PET-Flaschen ab 2025 richtig umzusetzen. Also wo stehen wir da? Wie weit ist es da noch?
Also wenn wir erst zu dem Beispiel quasi zurückkommen, versuchen wir Sammlung und Co. zu verbessern oder benutzen wir das aktuelle System und lassen den Markt offen, wie er dieses System verbessern kann. Bezogen auf diese Rezyklateinsatz- oder Substitutionsquoten, ich habe ja diesen Pull-Effekt schon angesprochen, Sie haben jetzt gefragt, vor allem sind die zum Beispiel ab 2025 geforderten 25%, ab 2030 geforderten 30% Rezyklateinsatz bei PET erreichbar. Bei PET, kurz gefasst, müssen wir nicht viel machen, weil wir hier ein sehr gutes Pfandsystem haben. Ich habe meine Masterarbeit bei uns an der Hochschule betreuen dürfen, wo eine Masterandin zeigen konnte, dass alleine, wenn wir die PPWD, die Plastic Packaging Waste Directive, langer Begriff, wenn wir die im Grunde genommen einfach nur umsetzen, das heißt von der Abfallseite betrachtet, kommen wir bis 2025 schon auf 24%. Sprich, wir sind fast bei den 25.
Fast da, ja.
Genau, in 2030 würden wir so knapp 27% erreichen. Das heißt, mit ein bisschen Verbesserung, Nachholbedarf, kommen wir dahin. Vielmehr stellt sich für mich aber die Frage, ob diese 25 oder 30% jetzt wirklich Ambitionen im Recycling auslösen oder denken wir wieder an die abfallwirtschaftlichen Ziele, ihr Ziel eigentlich verfehlen? Ich sage mal noch einen Schritt weiter, etwas gemeiner gesprochen, welche abfallwirtschaftlichen Ziele wurden überhaupt avisiert?
Ja, das ist richtig. Ja.
Auch fehlt irgendwo die wissenschaftliche Basis, das Monitoring, eine transparente, nachvollziehbare Darstellung der Bewertungsgrundlage. Also warum wurden 25% oder 30% ausgewählt? Was soll damit erreicht werden? Und wie geht es nach 2030 weiter? Weil wir können die Industrie nicht in Anführungszeichen in zwei Jahreshorizonten sagen, so, das ist jetzt der nächste Horizont. Das ist zu kurzfristig.
Das finde ich ein sehr interessanter Punkt, weil genau die Frage hatte ich gerade auch im Kopf. Wie kommt man eigentlich auf diese 25%? Jetzt haben Sie ja mit dem Positionspapier sich das ein bisschen angeguckt. Gibt es denn von Ihrer Seite, also können Sie das nachvollziehen oder würden Sie sagen, die 25% sind aus der Luft gegriffen? Wir brauchen eine andere Zahl, die tatsächlich wissenschaftlich hinterlegt ist. Also wo stehen Sie denn da?
Also genau zu sehen, woher diese Quoten, diese Zahlenwerte kommen, das ist leider nicht transparent. Das ist auch einer unserer großen Kritikpunkte. Der nächste Punkt ist, dass man deshalb vor allem manchmal nur mutmaßen kann, woher die Zahlenwerte kommen. Wir haben eben die 95% bei den Recyclingquoten, im materialspezifischen angesprochen. 95% ist so ziemlich das, was die großen, zum Beispiel die integrierten Kupferhütten können. Das heißt, wir schrappen hier, wie eben schon gesagt, am maximal möglichen. Und wenn jetzt Politikerinnen und Politiker quasi das dann auch als Sollwert heranziehen und Sammlung und Co. dann missachten oder dass wir weitere Verluste haben oder dass es sich nicht rechnet, dann stellt sich die Frage, inwieweit das, wie gesagt, sinnvoll ist. Oder bei den 25% und 30%, woher kommt das? Löst das genug Ambitionen aus? Weil wir ehrlich gesagt auch natürlich in der EU auch immer beachten müssen, dass wir hier sehr, sehr heterogene Verhältnisse haben. Sicher ist es für zum Beispiel Staaten in Südosteuropa etwas schwieriger oder deutlich schwieriger, so etwas zu erreichen, wie beispielsweise in Deutschland, wo wir durch das lange etablierte Pfandsystem diese Quoten, wie gesagt, sehr, sehr einfach erreichen können.
Aber grundsätzlich halten Sie Substitutionsquoten schon für sinnvoll?
Wir halten die Substitutionsquoten für eigentlich das interessanteste und aktuell noch viel zu wenig genutzte Werkzeug, weil wir hiermit zwar sehr weit aus der Abfallwirtschaft herausgehen, in das produzierende Gewerbe herein, aber wir lassen dem Markt im Grunde genommen die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wie das erreicht wird. Und wir können damit, wenn ich das einmal ausführen darf, am Beispiel von Flachbildschirmen, wo wir 75% des eingesetzten Indiums finden, können wir diesen schon angesprochenen Pull-Effekt auslösen. Aktuell wäre es zum Beispiel für Kupferhütten oder in der Metallurgie möglich, Indium quasi von heute auf morgen zurückzugewinnen. Die Prozesse sind installiert, das ist möglich, aber sie lohnen sich nicht. Das bei statischen Reichweiten von ungefähr 15 Jahren für Indium. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, in jedem neuen Flachbildschirm oder im Tablet müssen zum Beispiel 20% recyceltes Indium stecken. Was würde passieren? Wir würden einen zweiten Markt oder anders gesagt einen zweiten Preis für Rezyklat haben. Der liegt dann über dem für Primärmaterial. Aber so lohnt sich das Recycling und wir verfolgen im Grunde genommen unsere abfallwirtschaftlichen Ziele. Beispielsweise, dass wir eben versorgungskritische Metalle wirklich auch zurückgewinnen und nicht wie aktuell in der Schlacke beseitigen.
Ist denn das Problem daran vielleicht, dass es dann, also Sie hatten ja gerade einen Primärmarkt auch angesprochen, dass der immer noch viel zu günstig ist?
Ja. Also der Primärmarkt ist günstig. Produzierende Unternehmen würden mir jetzt wahrscheinlich einen kleinen Klaps auf den Hinterkopf geben. Aber wenn man sich die Umweltauswirkungen, die Lohnverhältnisse in den meist produzierenden Staaten anschaut, kann man eigentlich sagen, die sind zu günstig. Auch wenn man überlegt, wie viel Rohstoffwert steckt in einem Smartphone, 2 bis 4 Euro pro Stück. Wie viel kostet ein Smartphone? Der Rohstoffwert ist nicht das, was das Gerät teuer macht.
Ich würde gerne noch bei Ihrem Beispiel auch kurz bleiben. Was ist denn jetzt, wenn wir das etabliert hätten? Also es gibt auch einen Markt dann für Sekundärrohstoffe, aber der muss ja auch befüllt werden. Also es müssen ja Sekundärrohstoffe überhaupt zum Kauf zur Verfügung stehen. Was passiert denn, wenn am Markt gar nicht genügend Sekundärrohstoffe da sind, aber man muss Quoten erfüllen?
Dieser Fall ist spannend. Also auch wenn ich jetzt kein Ökonom bzw. Makroökonom, also VWL-Prof bin, wie reagiert der Markt? Der Markt wird erstmal mit steigenden Preisen für Rezyklate reagieren. Das freut natürlich die Recyclingwelt. Wir haben hier höhere Einnahmen. Es lohnen sich neue Recyclingprozesse. Es lohnen sich Investitionen zum Beispiel auch in Forschung und Entwicklung. um zum Beispiel auch aus komplexeren Materialien das Material herauszuholen. Gleichzeitig könnte der Import entsprechender Abfallströme steigen. Das haben wir in der EU ja bis jetzt kaum oder wenig. Und der Export vieler Abfallströme würde zum Erliegen kommen. Weiteres hätte dann sicher auch positive Auswirkungen auf die Außenwirkung der deutschen respektive europäischen Abfallbranche, die ja doch immer wieder oder der doch immer wieder angekreidet wird, dass sie auch Exportweltmeister für Abfälle sind.
Jetzt haben Sie ja mit Ihrem Positionspapier sich eben mit diesen Fragestellungen auch beschäftigt. Wenn Sie daraus ein Fazit ziehen können, kann man eine optimale Quote denn bestimmen?
Dann müssen wir erstmal definieren, was ist optimal. Und dieses Optimal, das bewegt sich. Also wir haben hier wirklich so ein Englisch Moving Target, weil man muss verschiedene, zum Beispiel vorab definierte Randbedingungen berücksichtigen. Das heißt, welche Grenzwerte haben wir für Schadstoffe? Wie ist der aktuelle Energiemix, der sich ja auch stark zum Beispiel verändert? Und eben wichtig für optimal, eine optimale Quote würde den maximal möglichen Beitrag zu den Zielen der Kreislaufwirtschaft leisten und nicht einfach nur, wie wir am Eingang schon gesagt haben, immer nur steigen. Weiter, auch nochmal, da wiederhole ich mich, eine Quote ist keine Maßnahme, sondern es ist ein Werkzeug und sollte in Art und Höhe sehr spezifisch auf jeden Abfallstrom sein und eben auf die entsprechenden Ziele abgestimmt sein. Wir empfehlen im Grunde genommen drei Schritte. Erstens, es muss erstmal ein Zielindikator ausgewählt werden. Also beispielsweise geht es um Treibhauspotenzial. Das wäre beispielsweise bei Kunststoffen relevant. Wenn es aber zum Beispiel um versorgungskritische Rohstoffe geht, dann würde als Indikator vielmehr die Verfügbarkeit für unsere Wirtschaft sinnvoller sein. Wie bei allen Punkten, das muss transparent sein. Und wenn wir mehrere Zielindikatoren haben, kann ja auch der Fall sein, dann muss auch die Priorisierung transparent sein. Weiter Schritt, erst jetzt geht es um die Quote selbst, beziehungsweise genauer gesagt die Konzeptentwicklung. Wie gesagt, für jeden Abfallstrom muss jetzt eine Quote gefunden werden. Drei haben wir, die massebezogenen, dann die materialspezifischen und die Substitutionsquoten. Der Zielwert muss dann festgelegt werden. Jetzt kommt die Frage, ja, wie macht man das? Beispielsweise mittels Materialflussanalysen, Ökobilanzen. Das sind eben Werkzeuge, je nachdem, worum es geht, um hier quasi die, ich nenne es mal in Anführungszeichen, wieder optimale Quote zu finden. Drittens, das ist noch nicht alles, weil jetzt müssen wir nicht nur uns auf die Schultern klopfen, wir haben eine Quote eingeführt, sondern wir müssen die auch monitoren. Das soll aber nicht automatisch jetzt in weiteren Datenabfragen in der Abfallwirtschaft münden. Aber die Datenabfragen, das Monitoring ist relevant. Es ändern sich die Zusammensetzungen, die Komplexitäten, das Produktdesign von Abfällen. Beispiel, denken wir an Elektrogeräte. Heutige Kühlgeräte enthalten kein FCKW mehr. Flachbildschirme wiegen lange nicht mehr so viel wie die guten alten Röhrenbildschirme. Und bei Batterien kommen nach den Lithium-Ionen-Batterien wahrscheinlich Natrium-Ionen-Batterien. Und genau auf solche Veränderungen, massebezogen, materialspezifisch etc., darauf sind Quoten anzupassen.
Es gibt ja immer einen Graben zwischen dem, was die Wissenschaft fordert. Zu Recht, muss ich sagen, aber Wissenschaft ist ja immer um einen umfassenden Blick bemüht und nicht unbedingt darum zu sagen, es gibt nur diesen einen richtigen Weg. Aber dieser eine richtige Weg ist ja meistens das, was die Entscheider und Umsetzer möchten. Eine Lösung, die man direkt umsetzen kann. Also wie nah sind wir denn, diese von Ihnen skizzierten Schritte überhaupt in der Praxis umzusetzen? Also wie realistisch ist es, dass diese Schritte tatsächlich auch da ankommen, wo sie eingesetzt werden?
Also der Weg wird wahrscheinlich ein bisschen lang, steinig, aufwendig sein. Der wird auch Diskussionen auslösen. In meinen Augen insbesondere, da wir eben die heterogene Struktur in der Europäischen Union haben. Aber grundsätzlich würden wir das schon vorschlagen, dass eben dieser Diskurs geführt wird. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Also dass wir, ich nehme nochmal, warum haben wir Altpapierquoten überhaupt noch? Oder PPK, besser gesagt. Damit, wie gesagt, würde so ein Aufwand auch sinken. Und wir könnten auch besser erklären, warum wir zum Beispiel jetzt über diese Quoten diskutieren wollen, sie verändern. Und ich glaube, eigentlich, wenn es alle einmal verstanden haben, wenn man die Ziele der Abfallwirtschaft adressiert, kann ja keiner mehr was dagegen sagen, oder?
Nee. Das stimmt. Also da sollten eigentlich alle einstimmig dafür sein, ja.
Also Schutz von Mensch und Umwelt, Schonung von Ressourcen. Ja, ich glaube,
klar.
Da gibt es keine Querulanten.
Ja, man findet wahrscheinlich den einen oder anderen, aber nein, Sie haben recht. Also im Endeffekt sollten das wirklich die übergreifenden Ziele doch für alle sein.
Wenn man natürlich merkt, Quoten, die gesetzt wurden, werden per se nicht erreicht, wie jetzt zum Beispiel gerade bei den Elektroaltgeräten, ja, dann sagen wir auch, dann sind sie anzupassen, dann muss man sie hinterfragen und dann nicht einfach blind weitermachen. Also daher, wir würden ja auch, ich sag mal, der Industrie entgegenkommen, jetzt wir als Wissenschaft oder die Politik besser gesagt, die muss dann auch der Industrie entgegenkommen und hinterfragen, ja, warum werden die Quoten nicht erreicht? Oder ist es vielleicht gut, wenn sie knapp drunter schrappen? Auch das kann man wissenschaftlich hinterfragen.
Jetzt würde mich mal interessieren, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die Akademie der Kreislaufwirtschaft als Beirat oder als Gremium sich mit Fragestellungen oder aktuellen Themen der Kreislaufwirtschaft beschäftigen möchte. Sie haben jetzt als erstes Thema das Thema der Quoten ausgewählt. Was war denn dafür eigentlich der Hintergrund? Also warum haben Sie gerade das Thema Quoten für das erste Positionspapier ausgewählt?
Bei der ersten Akademie im Februar 23 in Potsdam, da hatten wir ein sehr, sehr ausgiebiges Brainstorming, viele Diskussionen. Wir haben ganz viele Themen aufgeschrieben. Wobei, ich sage jetzt mal Themen, die dabei zum Tragen kamen, Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz, wie hängt das Ganze zusammen? Das Thema grenzüberschreitende Abfallverbringung war zum Beispiel auch in der Liste oder das Handling von Batterien. Das waren nur einige Themen. Ich glaube, wir hatten nachher über 18 Themen aufgeführt. Und das Thema Quoten ist in der Abfallwirtschaft im Grunde genommen so ubiquitär zu finden. Also jeder von uns 12 Personen hatte im Grunde genommen einen Abfallstrom und hatte eine Quote parat. Und deshalb haben wir das gewählt. Und weiter ist es so, das Ziel der Akademie ist es jetzt nicht, nur hochaktuelle Themen zu beleuchten, sondern eben wie das Thema Quoten auch etwas, was einfach die ganze Zeit für jeden relevant ist.
Wie geht es denn nun weiter? Also das Positionspapier ist ja erschienen. Also was kommt als nächstes? Können Sie da vielleicht schon ein bisschen was zu erzählen, welche Themen da jetzt anstehen?
Genau, wir bereiten derzeit eine Veröffentlichung der Fachwelt vor. In der Ausgabe Juli 2024 wird auch in der Müll und Abfall quasi dieses Empfehlungspapier nochmal etwas ausgeweitet publiziert. Weiter lancieren wir das Papier in den entsprechenden Stellen der Politik. Und auch eine englische Fassung ist jetzt fast fertig, damit wir beispielsweise eben auch in Brüssel, da wo die Quoten bestimmt werden oder besser gesagt festgelegt werden, damit wir darüber reden können. Für uns ist das Thema Quoten aber dadurch jetzt nicht abgeschlossen. Es ist eben nicht eine feste Publikation sozusagen. Einerseits würden wir uns offen mit kritischen Gegenhaltungen auseinandersetzen. Sie haben ja schon angesprochen, die Wissenschaft ist halt die eine Brille. Die Unternehmen haben vielleicht eine etwas andere Sicht auf die Sache, auf die Dinge. Und andererseits können eben auch neue Entwicklungen zum Thema neuen Diskussionsbedarf auslösen. Auch sind wir beispielsweise keine Juristen oder keine WirtschaftswissenschaftlerInnen.
Ja, aber das ist doch nochmal ein guter Aufruf zum Schluss, den ich auch gerne mitnehmen möchte. Also liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, Meinungen zum Thema Quoten, aber auch Meinungen zu den anderen Podcast-Themen, die wir immer wieder besprechen, sind immer herzlich willkommen. Also sehr gerne kommentieren oder auch eine E-Mail schreiben an info@dgaw.de. Das nehmen wir alles sehr, sehr gerne mit. Ich glaube auch, das Thema Quoten ist nicht abgehakt. Ne? Es ist ein Thema, was uns, wir haben eben darüber gesprochen bei der Batterieverordnung, also Thema bis 2035 oder 37 und so weiter, begleiten uns die Quoten auf jeden Fall. Und ich bin mir ziemlich sicher auch darüber hinaus, also das Thema Quoten bleibt weiterhin interessant. Ich persönlich bin auch definitiv dafür, einmal darauf zu schauen, wie diese Quoten eigentlich festgelegt werden, was da im Hintergrund eigentlich für Entscheidungen getroffen werden, um dann eben, Sie haben gesagt, optimal gibt es nicht, aber ich würde sagen, einen optimaleren Weg vielleicht zu finden, diese Quoten festzulegen oder auch umzusetzen. Aber ich denke, da ist mit dem Positionspapier doch schon einiges getan, um das Ganze eben wissenschaftlich einmal zu beleuchten. Ja, dann für alle Hörerinnen und Hörer, die gerne nochmal da genau reingucken möchten, nochmal der Hinweis, in den Shownotes ist das Positionspapier hinterlegt. Da gerne einmal genau reingucken. Wir konnten natürlich nicht im Detail durch alle Punkte geben. Ich glaube, das würde den zeitlichen Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen. Aber gerne einfach mal reinlesen. So, das war es von meiner oder beziehungsweise von unserer Seite für heute, Herr Professor Hense. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch.
Auch ich danke.
Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de/Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de/Mitgliedschaft, der Link dazu in den Shownotes.